Klima, Klamotten, Klappe auf. Dein ehrlicher Talk über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Denn Klimaschutz geht uns alle an. Heute mit
Aurelia
und Alina.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört bei unserem Podcast. Wir haben ja in den letzten Folgen schon viel über eine nachhaltigere Textilbranche der Zukunft gesprochen oder auch der Gegenwart, was eigentlich Kleidung mit Klima zu tun hat und was wir in dem ganzen Feld so tun können. Und da ist auch schon immer mal wieder der Gedanke ausgesprochen worden, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir tragen, das, was wir konsumieren natürlich. Und diese Verantwortung, die hört ja nicht mit dem Kauf oder dem Tragen auf, sondern die geht bis zum Ende von diesem Weg, den wir mit dem Kleidungsstück gehen sozusagen. Und das führt uns zum heutigen Thema Altkleidung. Das ist ein sehr breites Thema, wie ihr es sehen werdet. Wir haben uns ein bisschen darüber informiert und genau, würden gerne darüber sprechen. Und zuallererst möchten wir gerne über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Deswegen die Frage an dich erstmal, Alina. Was machst du denn mit deinen Altkleidern?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe mich im Laufe der Zeit da auch zu verschiedenen Alternativen hinbewegt sozusagen. Also ganz klassisch ist ja der Gedanke an einen Altkleidercontainer. Die habe ich früher auch genutzt, hauptsächlich von zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz oder solchen Organisationen. Ja, das mache ich jetzt tatsächlich eigentlich nicht mehr, weil ich irgendwie durch viele Quellen, durch viel Presse und so viel davon gelesen habe, dass das vielleicht gar nicht so gut ist. Und da wollen wir ja heute auch noch eingehen. Genau. Und deswegen habe ich mich mehr jetzt inzwischen dazu entschieden, das privat zu verkaufen oder zu verschenken und versuche es wirklich direkt so an jemand anderen ranzubringen, sozusagen, dass ich selbst weiß, wo es überhaupt hingeht. Also sprich, ich verkaufe es viel über Vinted oder Kleinanzeigen oder verschenke es halt im Freundeskreis, wenn es möglich ist.
Okay, das heißt, du hast den Weg dann auch wieder ein bisschen selber in der Hand. Oder du weißt, wo dein Kleidungsstück dann hinkommt.
Genau, du hattest ja gerade schon gesagt, diese Verantwortung fürs Kleidungsstück. Und da finde ich es auch besonders schön, wenn ich weiß, ich entsorge es nicht nur irgendwo und irgendwo wird es vielleicht in einem riesen Klamottenhaufen liegen und ich weiß gar nicht, wo es hinkommt, ob es vielleicht exportiert wird oder halt in Deutschland bleibt. Und deswegen finde ich es auch einfach für mich persönlich auf jeden Fall nachhaltiger, wenn ich weiß, dass es einfach im Umkreis bleibt und weitergetragen wird.
Ja, den Gedanken finde ich auch schön. Also, wenn ich ein bisschen von mir erzählen kann, ich habe da auch nicht besonders viel dazu zu sagen, aber ich habe auch teilweise schon Klamotten weitergegeben an Bekannte und Freunde, gerade als ich noch ein bisschen jünger war und auch dann aus Sachen rausgewachsen bin, war es oft so, dass ich dann Leute aus der Familie hatte oder aus der Nachbarschaft zum Beispiel, denen das dann gepasst hat und die sich dann darüber gefreut haben. Und das fand ich immer so das Schönste eigentlich, wenn die sich wirklich darüber gefreut haben. Ansonsten habe ich aber auch schon die klassischen Altkleidercontainer zum Beispiel vom Roten Kreuz genutzt. Und das ist ja auch so die bekannteste Alternative oder die bekannteste Möglichkeit, seine Altkleider loszuwerden in irgendeiner sinnvollen Form, die wahrscheinlich viele Leute kennen oder an die viele Leute direkt denken, wenn sie das Wort Altkleider hören. Also die berühmten Altkleider-Container oder die Altkleider-Sammlungen, das wäre unser erstes Thema. Du hast, glaube ich, herausgefunden, wie viele davon es in Deutschland gibt.
Genau, und das sind ganz schön viele. Das sind nämlich mehr als 120.000 Container in ganz Deutschland.
Das sind echt viele.
Das sind jede Menge, vor allem wenn man sich dann überlegt, dass das natürlich jetzt nicht es sind jetzt nicht 120.000 Container vom Roten Kreuz, sondern von sehr, sehr vielen verschiedenen Organisationen oder auch gewerblichen und kommerziellen Anbietern. Und da hattest du, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr recherchiert, bei welchen Organisationen oder bei welchen Anbietern solche aufgestellt werden.
Ja, da beginnt dann schon das ganze Chaos sozusagen oder da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, weil, wie du sagst, es eben nicht nur ein oder zwei Anbieter gibt, sondern ziemlich viele. Man kann da eben, wie du auch schon gesprochen hast, erstmal unterscheiden zwischen den kommerziellen und den karitativen Anbietern. Die karitativen Anbieter, wie der Name schon sagt, wollen eben damit keinen Gewinn machen, sondern benutzen ihre Einnahmen für soziale Projekte, zum Beispiel eben das Rote Kreuz oder auch die Aktion Hoffnung, die es in verschiedenen Regionen Deutschlands gibt und die zum Beispiel Bildungsprojekte in Ländern des globalen Südens damit finanziert oder auch Projekte in Deutschland, soziale Projekte, ganz verschiedene. Und daneben gibt es dann eben die kommerziellen Anbieter, die ja das Ganze machen, um damit natürlich auch Geld zu verdienen. Das ist ja auch erstmal nicht verwerflich, aber es gibt bei dem Ganzen ja auch unseriöse Anbieter. Es du dazu was sagen?
Ja, genau. Es gibt ja sowohl im karitativen Bereich als auch im kommerziellen Bereich auf jeden Fall Container, die halt ja, seriös und unseriös aufgestellt werden, beziehungsweise auch Container, die einfach illegal aufgestellt werden, die keine Berechtigung haben, da zu stehen. Und ich glaube, da ist vor allem die Masche, dass diese Anbieter damit werben, dass sie halt einen karitativen Zweck verfolgen, dass die Kleidung eben als Spende für den guten Zweck gesammelt wird. Und ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wo man da seine Kleidung überhaupt hineinwirft. Weil wenn diese Container keinen seriösen Hintergrund haben und einfach nicht erkennbar ist, wer oder was überhaupt dahinter steckt, dann ja, weiß man ja gar nicht, ob man überhaupt etwas Gutes tut. Weil, nur weil man in der Annahme ist, dass man gerade einen guten Zweck verfolgt, könnte
das auch... Heißt noch lange nicht, dass es stimmt, ja.
Genau, könnte auch genau das Gegenteil sein, weil die Sachen vielleicht dann ja exportiert werden und letztendlich irgendwo weit weg auf irgendeinem großen Kleidermüllhaufen liegen und da nochmal viel zu hohe CO2-Emissionen verursachen.
Da gibt es ja die entsprechenden Probleme, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Genau, das müsste nämlich nicht sein. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass halt so Container auch eine deutsche Adresse und auch eine Festnetznummer haben. Das empfiehlt nämlich auch zum Beispiel die Verbraucherzentrale. Und ja, man sollte sich halt auch da nicht die Verantwortung einfach weggeben, indem man die Sachen einfach in irgendeinen Container wirft und das einfach als Mülltonne betrachtet, sondern wirklich auch da sich vorher informieren, wenn man diese Altkleidercontainer auswählt als Entsorgungs- oder Weitergebungsmöglichkeit sozusagen.
Also selbst wenn da draufsteht, das ist für einen guten Zweck, dann trotzdem nochmal lieber genauer nachschauen.
Sozusagen. Lieber nochmal informieren über die Organisation oder wofür bei der Gewinn überhaupt genutzt wird. Und ich meine, auch damit kann ich ja vielleicht entscheiden, wofür ich etwas spenden möchte. Also wenn mir zum Beispiel eine Organisation wie das Rote Kreuz oder eine andere Organisation besonders sympathisch ist oder ich da genau ein Projekt unterstützen möchte, dann macht es ja auch wirklich Sinn, da diesen Container auszuwählen. Wobei man ja auch nochmal sagen muss, das hattest du gerade auch schon angesprochen, gewerblich ist nicht unbedingt gleich schlecht oder schlechter. Es gibt einen Riesenüberschuss an Altkleidern und auch diese Geldinvestitionen sind ja nicht unbedingt verkehrt. Also es ist ja erstmal wichtig, dass die Klamotten überhaupt weiterverwendet werden, dass sie eingesammelt werden, dass sie eben nicht einfach nur irgendwo in der Natur rumfliegen, sag ich mal. Und es gibt natürlich auch seriöse gewerbliche Anbieter und das schauen wir uns ja später in der Folge jetzt auch noch an, wie da eigentlich so Sortieranlagen zum Beispiel arbeiten und was dann mit den Klamotten passiert. Weil ja, letztendlich ist das ein großer Wirtschaftskreislauf, der da zu erkennen ist, weil man eben die Sachen weiterverwenden möchte, weiterverkaufen möchte. Und nur weil man damit Geld macht, je nachdem, woran man es dann wieder investiert, ist es nicht unbedingt verkehrt.
Das hat auch so eine Berechtigung. Und wie du sagst, das Wichtige ist, dass die Sachen sinnvoll weiterverwertet werden.
Genau, weil letztendlich muss man ja auch sagen, Altkleider, Container stehen ja bekanntermaßen oder häufiger auch neben so Containern wie zum Beispiel Altglas oder Altpapier. Und es ist letztendlich eine Abfallverwertung. Und auch ähnlich wie bei Altglas oder so wird auch später da noch Geld mitgemacht, was aber nicht verkehrt ist, weil man es ja trotzdem einem Kreislauf wieder zuführen möchte.
Ganz genau.
Und genau, um das halt nochmal zu erkennen, auch für grundsätzlich VerbraucherInnen, ist es natürlich auch sinnvoll, dass da zum Beispiel Siegel existieren, auf die man achten kann.
Richtig, und die gibt es auch.
Genau, welche gibt es dann da zum Beispiel?
Also ganz wichtig oder relativ bekannt in diesem Zusammenhang ist das Siegel des Dachverbands Verwertung. Das ist ein Dachverband, der ganz viele karitative oder eben gemeinnützige Organisationen unter sich versammelt, die eben auch Altkleidersammlungen betreiben für einen guten Zweck. Und das ist auch eines der Kriterien, nach denen dieses Siegel vergeben wird, dass die Erlöse gemeinnützig verwendet werden. Gleichzeitig wird da aber auch auf Transparenz einfach geachtet. Das heißt, dass die entsprechenden Unternehmen und Sammler transparent angeben, wie sie die Kleidung sammeln und vor allem, wie sie die dann weitergeben, weiterverwenden, was damit geschieht. Und dieses Transparenzkriterium ist auch ganz wichtig bei einem anderen Siegel, das allerdings auch für gewerbliche, kommerzielle Anbieter da ist. Das ist das Siegel das BVSE-Qualitätssiegel. BVSE steht für Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung und die haben einen Fachverband Textilrecycling, wo eben dann verschiedene Unternehmen versammelt sind, die das Ganze kommerziell betreiben. Und auch hier ist für die Vergabe des Siegels die Transparenz ganz, ganz wichtig, aber auch zum Beispiel der Schutz der Umwelt bei der Sammlung. Und was du auch schon angesprochen hast, ein großes Problem sind ja unseriöse Sammler. Und deswegen ist es hier ganz wichtig für die Siegelvergabe, dass nicht mit unseriösen Sammlern zusammengearbeitet wird. Genau, das heißt, ich finde diese Siegel, also vor allem diese zwei, Verwertung und BVSE, Qualitätssiegel, die können einem schon mal eine gute Orientierung bieten, weil da wirklich gut geprüft wird, bevor die Siegel vergeben werden. Und so kann man dann den richtigen Container finden. Wenn man einen Container bei sich in der Nähe finden möchte, kann man das auch auf der Seite altkleiderspenden.de tun, wo man dann auch ja, seriöse Anbieter findet.
Ja, und da kommen wir dann eigentlich auch schon zu der nächsten spannenden Frage. Und das ist, was passiert denn eigentlich mit der Kleidung, nachdem sie im Container gelandet ist, beziehungsweise nachdem sie aus diesem Container abgeholt oder ausgepackt wird?
Das fragen sich wahrscheinlich viele, denn das kriegt man ja normalerweise nicht mit.
Genau, weil irgendwie weiß man gar nicht, wie geht der Weg des Kleidungsstücks aus dem Container hin zu neuen BesitzerInnen eigentlich dann weiter? Also wie schafft es ein Kleidungsstück dann wirklich tatsächlich weiter verwertet zu werden? Und ja, da unterscheiden wir natürlich bei der Sortierung schon alleine, ob es jetzt ein Container einer direkten Hilfsorganisation oder einer lokalen Hilfsorganisation ist oder ob es eben eigentlich gewerblicher Textilsortierbetrieb ist. Die gibt es nämlich auch. Es gibt viele gewerbliche Sortieranlagen, die halt wirklich riesengroß sind. Da gibt es sehr, sehr viele Arbeitskräfte, die wirklich per Hand da die einzelnen Teile aussortieren. Und wenn man sich dann überlegt, dass es 120.000 Container in Deutschland gibt, kann man sich ja die Massen ja kaum vorstellen.
Ja, das heißt, ja, da arbeiten schon viele Menschen in diesem Bereich.
Genau, wenn wir erstmal jetzt über die vereinfachte Sortierung in lokalen Sozialkaufhäusern zum Beispiel sprechen wollen, das ist natürlich auch möglich, dass die Sachen dort ankommen, wenn es ein, ja, wirklich ein einzelner, vereinfachter Container ist. Dazu gibt es tatsächlich auch auf Lizzynet einen Artikel. Den hatte ich auch schon mal geschrieben. Da hatte ich mir ein Sozialkaufhaus in Fellbad angeschaut und hatte mir da auch angeschaut, wie da sortiert wird. Da werden zum Beispiel Arbeitsplätze auch geschaffen von sozial schwächer gestellten Menschen, die halt dann einfach die Sachen auch sortieren und aufbereiten und dann die bringen sie dann halt auch weiter in den Verkauf. Und alles, was da übrig bleibt, wird aber auch weiterverkauft. Zum Beispiel auch an weitere gewerbliche Altkleidersortieranlagen, damit einfach da noch Geld quasi aus dem Überschuss gewonnen werden kann, der dann wieder in die guten und sozialen Projekte einfließen kann.
Das ist ja auch sinnvoll. Und da hattest du ja auch festgestellt, dass es einfach enorme Mengen sind, die man sich so gar nicht vorstellen kann, oder?
Ja, das ist Wahnsinn. Also vor allen Dingen, jetzt Fellbad ist keine riesen Millionenmetropole, das ist eigentlich eine relativ kleine Stadt und da standen Tausende von diesen Altkleidersäcken und ja, die wussten im Prinzip auch schon gar nicht mehr, wohin damit. Und damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, weil in einem einzelnen Laden erwartet man sowas jetzt eigentlich nicht.
Ja.
Wo man diese Mengen dann halt natürlich viel mehr erwartet, ist halt wirklich in den gewerblichen Altkleidersortieranlagen. Da ist zum Beispiel TechSite eine der größten Sortieranlagen in Deutschland. Und da gibt es auch unglaublich viele Schritte, wie die Sachen sortiert werden. Unglaublich viele Maschinen, die Sachen quasi von A nach B bringen, weil es riesengroße Lagerhallen sind. Und der Sortierprozess natürlich auch in vielen verschiedenen Stufen funktioniert. Und an jeder Stufe aber trotzdem Leute stehen, die Sachen wirklich per Hand sortieren müssen in verschiedene Kategorien. Und das sind dann zum Beispiel bei dieser Tech-Firma sind es ungefähr 350.000 Kleidungsstücke täglich, die wirklich von Menschen, von Hand in verschiedene Kategorien aufgeteilt werden. Und da haben die auch über 300 verschiedene Kategorien. Und da muss man sich mal vorstellen, wie viele verschiedene Kleidungsstücke es eigentlich gibt, wie viele Kategorien es gibt. Und auch
Die Zustände der Kleidungsstücke, die genau, sich unterscheiden.
Was für ein gutes Auge man aber auch dafür braucht, um die sortieren zu können, weil man hat ja jetzt keine minutenlange Zeit, um einen Teil einzukategorisieren, sondern man muss sich ja wirklich schnell entscheiden und schnell sehen.
Man muss quasi auf den ersten Blick erkennen, was man da gerade in der Hand hat und wie das vielleicht weiterverwendet werden könnte.
Genau, und da kommt es ja auf so viele Sachen an, wie du schon sagst, Zustand, aber natürlich auch Marke. Ist es Fast Fashion? Ist es irgendwie vielleicht schon ein Vintage-Teil? Ist es etwas sehr Hochwertiges, ist es noch nie getragen worden, sind da vielleicht noch Etiketten dran, das gibt es ja auch sehr viel. Und besonders interessant und natürlich auch rentabel ist dann natürlich diese hochwertige Sortierung. Das heißt, man versucht natürlich möglichst viel Secondhand-Kleidung herauszufiltern, damit man die dann eben schließlich auch weiterverkaufen kann.
Wie viel ist es denn so?
Ja, der europäische Branchendurchschnitt liegt da so bei circa 50%. Also jedes zweite Teil ungefähr kann weiterverkauft werden. Da darf man jetzt aber nicht dran denken, dass es die Teile sind, die alle jetzt hier in Deutschland verkauft werden.
Genau, man hat ja immer so die Vorstellung, dass da ein Großteil der Altkleidung weiter verkauft wird in Deutschland. Tatsächlich setzen sich aber diese 50% zusammen aus nur bis zu 10%, die in Deutschland wirklich weiterverkauft werden, zum Beispiel in Secondhand-Shops. Und die restlichen 40% entfallen dann auf Export, zum Beispiel in afrikanische Länder. Darauf werden wir auch später noch eingehen, aber das ist schon mal so was, so eine Illusion oder so ein Mythos vielleicht, den wir an dieser Stelle schon mal entkräften können. Nein, der Großteil der Altkleidung wird nicht in Deutschland weiterverkauft.
Interessant dabei ist natürlich jetzt auch, was passiert denn eigentlich mit den anderen 50%? Weil jedes zweite Teil wird ja scheinbar dann doch nicht weiter genutzt.
Richtig, das liegt daran, dass diese Teile dann eben nicht mehr in dem Zustand sind oder in der Qualität, in der sie weiterverkauft werden können. Da gibt es aber dann trotzdem noch Möglichkeiten, die weiter zu verwerten. Allerdings, sagen wir mal, vielleicht eher minderwertige Möglichkeiten oder Wege. Zum Beispiel, was ein ganz berühmtes Beispiel ist, was vielleicht viele schon gehört haben, sie werden zu Putzlappen weiterverarbeitet. Das wären dann so, sagen wir mal, circa 15%. Und weitere 25% circa werden tatsächlich weiterverarbeitet zu zum Beispiel Dämmmaterial für Autos oder auch so Malervlies, also Produkte, die eben auch so aus Textilien, Alttextilien hergestellt werden, aber eben eher Recyclingprodukte. Und die ungefähr 15%, die dann noch übrig bleiben, die sind dann tatsächlich Abfall und werden auch verbrannt.
Schauen wir dann zurück zu der Kleidung, die halt weiter verkauft oder weiter verwendet wird in zum Beispiel Secondhand-Shops. Ja, da gibt es einige Altkleidersortierbetriebe, die tatsächlich eigene Secondhand-Shops auch online betreiben und die Sachen dann quasi auf direktem Wege weiterverkaufen. Oder aber sie werden natürlich auch an Großhandel, Secondhand- und Vintage-Großhandel, GroßhändlerInnen weiterverkauft oder dann halt auch gegebenenfalls exportiert. Der Export muss ja nicht unbedingt direkt in zum Beispiel afrikanische Länder, was du gerade angesprochen hast, sein, sondern kann natürlich auch in andere europäische Länder sein, wenn es da bestimmte Kategorien zum Beispiel gerade gefragt werden. Weil andersrum funktioniert das ja genauso, dass zum Beispiel Altkleider aus Italien oder da, wo halt, ich sag mal, vor allen Dingen Modemetropolen sind und man sehr hochwertige Teile auch in den Altkleidercontainern findet, werden natürlich auch nach Deutschland wieder importiert.
Wo es eine Nachfrage nach solchen Altkleider- oder Secondhand-Produkten gibt wiederum.
Genau, wenn man ja, also weil jeder ja versucht, das Bestmögliche quasi zu beziehen und das bestmögliche Sortiment oder das hochwertigste Sortiment quasi zu haben. Und deswegen gibt es da natürlich auch auf europäischer Ebene oder auch auf Weltebene einen großen Austausch.
Je nach Angebot und Nachfrage, wie das ja auch generell in der Wirtschaft funktioniert.
Genau das. Und im Vintage- oder Secondhand-Großhandel erfolgt dann wieder eine neue Sortierung. Also das heißt, da ist man jetzt noch nicht an der Endstation angekommen, sondern auch da werden die Klamotten nochmal neu aufbereitet. Sie werden ausgepackt, sortiert, auch da nochmal nach Kategorien einkategorisiert. Auch da fallen natürlich nochmal Teile raus, weil vielleicht in der Sortieranlage dann irgendwie große Löcher doch nicht aufgefallen sind, weil es einfach so ultra schnell gehen muss und man so viele Teile am Tag dadurch bekommt. Und vielleicht fällt dann auch auf, dass die Teile doch nicht so hochwertig waren und werden dann quasi wieder aussortiert und an andere Betriebe weiterverkauft. Also
okay, dann kommen dann wieder in den Kreislauf rein und werden dann vielleicht am Ende doch zu zum Beispiel dem Material verarbeitet.
Genau, das ist dann durchaus möglich. Und ich glaube, da gibt es auch jede Großhändlerin hat da ein eigenes System. Ich weiß, dass es da verschiedene Kategorien auch gibt, zum Beispiel von A bis C. Da ist A dann wie neuer Zustand, neuwertig. Man sieht kaum, dass es getragen ist, eventuell sogar noch mit Etiketten, also tatsächlich noch nie getragen. Und C ist dann halt schon so das eher Schlechtere, das, was man vielleicht noch tragen kann, aber jetzt auch nicht für einen großen Preis oder so verkauft. Und auch da gibt es ja verschiedene Modelle, ob man da jetzt als EinzelhändlerInnen dann quasi die Sachen im Kilo-Sale kauft. Also man kann auch im Großhandel dann 100 Kilo Jeans bestellen oder so und bekommt dann quasi ein Überraschungspaket. Oder man sucht sich die Teile halt wirklich einzeln aus. Das sind dann auch meistens die Teile, die deutlich hochwertiger sind. Und das ist also noch immer noch ein ganz schöner weiter Step. Und die Sachen müssen ja auch da nochmal aufbereitet werden im Sinne von gewaschen bzw. desinfiziert. Man versucht natürlich auch einzelne Flecken da rauszubekommen. Das heißt,
das auch. Das wird auch von den GroßhändlerInnen gemacht?
Ja, das wird auch durchaus von den GroßhändlerInnen gemacht. Vor allen Dingen auch die Desinfektion, beziehungsweise die wird auch teilweise schon in den Sortieranlagen gemacht, einfach aus hygienischen Gründen. Und in dem gesamten Prozess erkennt man ja schon, dass da sehr viele Arbeitskräfte auch notwendig sind. Also es geht durch ein so ein Kleidungsstück, was du jetzt einfach so in den Container wirfst, geht durch so viele Hände, bis es vielleicht überhaupt mal wieder in einem Secondhand-Shop gelandet ist. Und dadurch werden natürlich einerseits die Arbeitsplätze geschaffen, aber andererseits erklärt das natürlich auch, warum man dann für Altkleider quasi dann doch nochmal einen relativ hohen Preis zahlen muss eventuell.
Das stimmt, das fragt man sich ja schon manchmal, wenn man dann, also zumindest wenn man sich nicht so gut in dem Bereich auskennt und dann Secondhand-Kleidung shoppen ist, habe ich mich auch schon teilweise gefragt, warum dann diese doch relativ hohen Preise zustande kommen, wo das doch quasi zum Beispiel eine Spende ist, für die man an sich nichts bezahlen musste. Aber natürlich stecken dann diese ganzen anderen Schritte noch dahinter, die du jetzt beschrieben hast.
Richtig, wenn man vor allen Dingen nicht das Kleidungsstück an sich bezahlt, weil das existierte ja schon vorher, das wurde ja schon mal gekauft und bezahlt, sondern man bezahlt vielmehr die ganze Arbeit dahinter und der ganze Prozess, dass es auch für dich vorsortiert worden ist, weil es ist ja auch keine Alternative, dass du selbst in eine Sortieranlage gehst und dir dann da dein neues Kleidungsstück raussuchst.
Das da irgendwie aus dem Kleidercontainer rausziehst, das willst du ja auch nicht.
Das ist einerseits verboten und andererseits würdest du es ja auch gar nicht wollen, weil es ja auch ein ganz anderes Erlebnis ist, in einen Laden zu gehen und da dann die Teile, quasi die besten Teile schon präsentiert zu bekommen.
Schon gewaschen, schon sortiert und schön präsentiert.
Ja, und insgesamt sieht man dann einfach halt, wie aufwendig dieser ganze Prozess eigentlich ist, vom Altkleidercontainer bis in einen Laden zum Beispiel gegebenenfalls. Und ja, damit sind wir dann auch eigentlich auch am Ende dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist quasi ein Zweiteiler. Und für die heutige Folge könnt ihr auch gerne nochmal in den Shownotes nachschauen. Da haben wir euch einige Links verlinkt. Da gibt es zum Beispiel auch ein Video, was sehr anschaulich nochmal beschreibt, worüber wir heute eben gesprochen haben. Das zeigt eben nochmal in Bildern, wie eigentlich so eine Altkleidersortierung von innen aussieht, wie das funktioniert. Das wird ziemlich cool erklärt und ist auch einfach mal spannend zu sehen, was denn da eigentlich hinter den Kulissen sozusagen abgeht. Und in sich könnte man jetzt vielleicht denken, dass es ein sehr funktionierendes oder in sich stimmiges System ist. Aber da gibt es natürlich auch einige Probleme, beziehungsweise man könnte sogar von einer Krise sprechen. Und genau damit wollen wir uns eben in der nächsten Folge beschäftigen. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war dein Podcast über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Wie ist deine Meinung zum heutigen Thema? Schreib uns doch gerne auf Instagram an @lisinet.de oder informiere dich weiter zum Thema auf www.lisinet.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Klima, Klamotten, Klappe auf!